Ein Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von A Waldviertler.
Drei Leid.
Der Waldviertel-Podcast.
Heute wird so richtig, ja, gefährlich kann man nicht sagen, wild würde ich sagen.
Mystisch.
Weil nämlich ein echter Ranger sitzt uns gegenüber.
Ja, und es ist nicht Indiana Jones, es ist der Indiana Jones aus Österreich quasi.
Gerhard Gutkast.
Grüß dich, Gerhard.
Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen im Nationalpark Teyertal.
Danke.
Im Nationalpark Teyertal, du sagst das, ist ja der kleinste Nationalpark Österreichs oder ja, der feinste wahrscheinlich, oder?
Es ist der kleinste Nationalpark, aber wo wir sind, ist oben. Ja. Und ja, der feinste sowieso, weil wir einfach eine unheimliche Artenvielfalt bei uns vorfinden.
Jetzt erzähl einmal, ich komme aus dem Mühlviertel, wohne neben dem Wald. Ist das jetzt irgendwas anderes als wie bei dir, der Wald? Oder ist das eigentlich eh nur einfach ein Wald?
Naja, Mühlviertel hat auch sehr schöne Wälder, so hätte ich mich da gut erinnern gehabt beim Durchfahren, aber bei uns ist halt der Wald ein ganz spezieller, nämlich ein naturbelassener Wald. Also den Nationalpark Teyertal gibt es seit inzwischen 24 Jahre schon fast, und ja, und in der Zeit ist schon sehr viel passiert mit dem Wald, der ursprünglich eigentlich auch Nutzwald war, aber jetzt schon langsam in Richtung Wildnis wieder zurückgeht.
Was macht da genau den Unterschied jetzt aus zwischen einem normalen Wald und einem Nationalparkwald? Also in was für Richtung entwickelt das sich jetzt anders?
Ja, ein normaler Wald, wie man alle kennen, ist eigentlich immer oder fast immer ein Forst. Und ein Forst heißt, dass ihn auf eine wirtschaftliche Nutzung ausrichten. Da stehen die Bäume in einer geraden Reihe, dass ich mit der Maschine gut reinfahren kann, dass ich den Wald bewirtschaften kann. Und bei uns lässt man den Wald wieder Natur sein. Das heißt, man versucht möglichst wenig einzugreifen und die Natur sich selber wieder das regeln zu lassen. Und da merkt man den Unterschied dann ganz deutlich, weil einfach wächst, was da ist. Im Wald bleibt, was dort hingehört, die Totholz sogenannte, also die Bäume, die umfallen, die bleiben im Wald, und somit ja, kommt die Natur wieder zu sich selber zurück.
Also ein richtiger österreichischer Dschungel ist es da.
Das wäre natürlich das Ziel, die Zielvorstellung, ja, dass wir wirklich wieder ein Wildnisgebiet hätten, so wie es ganz, ganz wenige Hektar nur mehr in Österreich gibt. Ne?
Was macht denn einen österreichischen Dschungel aus? Also was ist denn da anders? Die Artenvielfalt, du hast ja schon gesagt, sind ganz viele andere Bäume, aber auch Tiere, oder was macht das besonders?
Naja, es geht meistens los mit der Biologie, also mit der Botanik, weil ich ganz viele Pflanzenarten da habe. Dann kommen auch ganz viele Tierarten, verschiedene Arten zusammen. Und weil ja das in so einem natürlichen Wald sehr vernetzt ist, ja, das ganze System. Ne? Also es hängt ja alles zusammen, alles mit allem zusammen, und steht in einem Gleichgewicht. Ne? Und das Besondere wäre eben dann, dass es in einen Gleichgewichtsstatus wieder kommt, dass ja nichts besonders aussticht, aber alles sich gut ergänzt. Und dadurch kommen wir zu einem stabilen System, und das braucht man in der heutigen Zeit, wo gerade alles in Veränderung ist, ganz, ganz wirklich. Ne?
Das heißt damit, wie du weiter sagst, alles in Balance ist, sollte der Mensch dann gar nicht eingreifen, dass er irgendwelche Tiere dann sozusagen erlegt, als Jäger zum Beispiel, oder wie ist das dann bei euch?
Das ist eigentlich die Zielvorstellung von einem Nationalpark. Ne? Weil wir reden ja da von der zweithöchsten Schutzkategorie international gesehen. Drüber gibt es nur mehr das Wildnisgebiet. Und der Nationalpark ist die zweithöchste Schutzkategorie. Mhm. Und das Maßgebliche daran ist, dass man den menschlichen Einfluss dort total zurücknimmt. Das heißt, dass man möglichst wenig eingreift und die natürlichen Prozesse sich selber überlässt und somit dieses besprochene Gleichgewicht sich einstellt. Ne?
Das bringt mich zu einer Frage, die mich persönlich interessiert, weil ich recht ein Fan bin immer irgendwie doch vom Wolf, weil ich ihn cool finde, einfach als Tier. Braucht man den dann, lässt man den dann da? Gehört der da auch dazu? Kommt der einer in das Gebiet? Oder habt ihr keine Wölfe?
Prinzipiell gehört der Wolf zu einem natürlichen System genauso dazu wie der Bär, der Luchs, ja, der Fischotter oder die Fliege oder der Lurch oder sonst wer. Also man unterscheidet nicht aus menschlicher Sicht jetzt in Gut und Böse, ja, was darf nicht, sondern eigentlich gehört alles dazu.
Aber im Sinne auch von der obersten Nahrungskette, weil die Rehe sich relativ schnell vermehren, wenn kein Jäger oder kein Wolf da ist, oder?
Genau. Aber bei uns ist es ja so, dass der Wolf nur als durchziehender Gast gesichtet wird. Also es gibt kein Rudel da jetzt wie in Einsteig oben, sondern man sieht ihn hier und da wieder mal durchgehen, aber er ist da nicht zu Hause.
Okay.
Ja. Für was sie ja da sehr bekannt sind, sind die Wildkatzen, haben wir gehört.
Ja, genau.
Wie ist das passiert, dass da so viele Wildkatzen sind?
Naja, die Wildkatze war im Teiertor eigentlich früher heimisch. Ne? Man hat bis in die 50er Jahre hat man immer wieder Wildkatzen gewusst, dass sie da sind, aber man hat sie nicht gesehen. Ne? Und seit der Zeit war es dann eigentlich aus, man hat keine Nachweise mehr gehabt und die galt als verschollen, heißt das offiziell in der Wissenschaft. Ne? Und 2007 haben wir dann wieder einmal einen Todfund gehabt, also eine tote Katze gefunden und hat die dann genauer angeschaut, weil sie so die äußerlichen Merkmale einer Wildkatze aufgewiesen hat. Und dann ist man draufgekommen, hey, das ist ja tatsächlich eine echte europäische Wildkatze, die ja da ansässig ist in dem Gebiet. Und hat man genauer hingeschaut. Und seitdem gibt es immer wieder Nachweise. Und deswegen wissen wir ziemlich gut und ziemlich genau, dass die Wildkatze da ist. Und auf der anderen Seite heißt das natürlich, dass das Schutzgebiet wirkt. Ne? Mhm. Weil wenn die Katze ist nur da, wenn sie einen Lebensraum hat. Ne? Das ist gegeben jetzt. Ne?
Was ist eigentlich der Unterschied von einer Wildkatze zu einer normalen Hauskatze?
Eigentlich unterscheiden sie sich maßgeblich in der Genetik. Ne? Weil alle Hauskatzen, egal was für Farbe sie haben, ob sie rot oder schwarz oder gefleckt oder bunt sind, stammen alle von der ägyptischen Falbkatze ab. Das ist ein nordafrikanischer Stamm, der mit den Römern zu uns gekommen ist, bei uns domestiziert worden ist, in die Häuser geht und mit uns lebt, in die Dörfer. Und die Wildkatze, die ist eine waschechte Europäerin und ist aber nie domestiziert worden. Mhm. Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied, dass sie auch heute, wir haben da zwei Zookatzen bei uns im Haus, der Carlo ist schon über 10 Jahre da und der lässt sich trotzdem nicht angreifen. Also die Domestizierung, das Heimischwerden ist bei der Wildkatze nicht gegeben.
Und die heißt Carlo, oder wie?
Carlo. Carlo und Frieda.
Carlo und Frieda.
War eine Publikumsnamensgebung, also hat es eine Umfrage gegeben.
Cool. Und ja, du bist Ranger. Das heißt, du sorgst dafür, dass die Natur wirklich unangetastet bleibt? Oder was ist deine Hauptaufgabe?
Naja, die Ranger-Tätigkeit hat eigentlich drei Schwerpunkte, wenn man es genau nimmt. Zum einen ist es einmal, Führungen durchzuführen, also Besucherbegleitung. Und da liegt bei uns, gerade bei uns, ein Schwerpunkt auf Schulgruppen. Dass wir Kindern, Schülern, die aus der Stadt kommen, die zu uns daherkommen, Natur näher bringt. Natur, wie sie wirklich unberührt und wo sie ursprünglich ist. Und dazu haben wir bei uns ein Wildkatzencamp, wo die zwei Schulklassen samt Lehrern bis zu einer Woche untergebracht werden können. Und die durch die Natur zu bringen, ist eine der Aufgaben. Ne? Auch jetzt Besuchergruppen zu führen, das ist auch so ein Thema. Ne? Das zweite ist dann, das nennt sie bei uns Wache, das ist so etwa ein Aufsichtsdienst, dass man gerade so an starken Wochenenden wie rund um die Feiertage oder so Fenstertag, wenn viele Leute da sind, dass man draußen auch unterwegs ist und schaut, ob alles in den richtigen Bahnen läuft.
Dass keiner am Müll draußen liegen lässt.
Dass kein Müll draußen liegen lässt, dass er keine Schwammerl mitnimmt und auf den Wegen bleibt. Ne? Das sind im Wesentlichen unsere Wünsche an unsere Besucher. Ne? Mhm. Und das dritte Aufgabengebiet ist dann, geht so ein bisschen in Richtung Pflege, also Wege erhalten. Wir haben ja ganz wenig Gebiete, wo wir trotz diesem Vorsatz, dass wir die Natur Natur sein lassen, eingreifen müssen. Und eines davon ist die Wegesicherung. Und da werden wir halt immer wieder mal tätig. Oder auch bei der Wiesenpflege, weil es gibt ein paar so Trockenrasengebiete, die man pflegen muss. Und da sind wir dann auch eingesetzt. Ne?
Mhm. Bei den Wegen habt ihr ja auch so eine Art Gesetz. Das Wegegesetz, oder dass man da nicht runtergehen darf oder sollte?
Dass man auf den Wegen bleibt, ja. Ja, das ist eine der Richtlinien, die wir an unsere Besucher halt anlegen, dass wir sagen, kommt zu uns, der Wald ist frei, man darf sich frei bewegen, man darf, braucht sich nirgendwo anmelden und dann irgendwo einen Eintritt zahlen. Aber bleibt bitte auf den Wanderwegen, die gut draußen ausgeschildert sind, und verlasst diese nicht. Mhm. Das ist wirklich der, wir sind der kleinste Nationalpark und somit hat wirklich nicht allzu viel Raum, so dass man nicht bei dieser Besuch, beim Besucherantrag, den wir haben, dass das also unmöglich ist, dass die Leute einfach irgendwo herumlaufen.
Mhm. Jetzt stellt man sich einen Ranger natürlich auch immer mit einem Gewehr vor, der dann ein Tier erlegt, wenn es einmal notwendig ist. Passiert das auch hin und wieder, wenn es verletzte Tiere gibt? Oder?
Das ist ein gutes Thema, weil wir haben vor ein paar Jahren war mal eine iranische Delegation da auf einem Nationalpark und deren erste Frage war, wie die Bewaffnung der Ranger ausschaut.
Ja. Where are your guns wahrscheinlich?
Where are your guns, ja. Nein, bei uns ist das überhaupt kein Thema, denn alles, was ins Jagdliche reingeht, erledigen die eingesessenen Jäger. Mhm. Wir haben auch keine Jagdbefugnis und sind auch keine Jäger jetzt. Und die Verteidigungslage ist Gott sei Dank noch nicht so, dass wir bewaffnet durch den Wald marschieren müssen.
Die Wildkatzen greifen nicht an.
Die Wildkatzen, die bleiben hinter den Bäumen sitzen.
Planet der Wildaffen. Wildkatzen.
Und gibt es abseits dieser Wegeregelung, also der Wunsch, dass die Besucher auf den Wegen bleiben, gibt es was du persönlich erwünscht von den Menschen, wenn es durch den Wald gängern, wenn du die Leute so beobachtest?
Naja, an sich hätte man zwei Wünsche. Und das eine, der erste wäre der, dass Leute nichts mitnehmen aus dem Wald, was sie nicht mitgebracht haben. Und umgekehrt aber alles wieder mitnehmen, was sie mitgebracht haben. Ne? Mhm. Denn das ist Taschentüchel oder Papier wegschmeißen, was man oft vielleicht unbedacht macht. Das ist etwas, was in einem natürlichen Wald halt total auffällt. Ne? Und ich bin aber eigentlich sehr froh, weil unsere Besucher wirklich großteils sehr, sehr diszipliniert sind. Aber das ist nur ein Wunsch, der ein bisschen offen ist, dass man halt wirklich nichts umliegen lässt und auch nichts mitnimmt. Ne? Weil wir haben bis zu 50.000 Besucher im Jahr da. Mhm. Und wenn er jeder nur ein paar Blümchen im Frühjahr oder ein paar Schwammerl im Herbst für sich selber mitnimmt, dann klingt es nicht noch viel, aber in Masse ist es dann so gewaltig, dass man dann dass keinen Reiz mehr macht, ne, durch den Wald zu gehen, wenn er kahl geräumt ist. Ne? Mhm. Ja, Zweite ist eben wirklich da, was auch unsere vierbeinigen Begleiter bei den Besuchern betrifft, dass die halt alleine bleiben, weil selbst das friedlichste Haustier, der friedlichste Schoßhund, wenn er draußen ist und dann von der Leine los ist, reagiert er Instinkt gesteuert und dann geht's halt ab durch den Busch und wie gesagt, sehr kleine Distanzen bei uns und somit ist die Fluchtdistanz der Bewohner draußen gleich einmal enden wollen, weil wir da aus dem Nationalpark draußen sind. Ne?
Mhm. Apropos Nationalpark draußen, wir sind da natürlich im wunderschönen Waldviertel, aber nicht allzu weit weg, nämlich gleich ein paar Meter einen Steinwurf entfernt ist quasi Tschechien, ja. Und ihr habt auch eine neue Brücke rüber gebaut und da geht der Nationalpark quasi auch weiter, das heißt, man kann da grenzübergreifend die Natur erleben und der eiserne Vorhang ist nicht mehr vorhanden quasi.
Genau. Es hat sich ein gutes Gegenspiel ja ergeben, weil auf der drüben Seite der Theia war ja über 40 Jahre lang totes Gebiet. Das heißt, man hatte dort kaum hin gelangen können, weil der tatsächliche eiserne Vorhang, der ist ja außerhalb vom Wald, also 2 Kilometer im Landesinneren gewesen. Und zwischen diesem eisernen Vorhang und der Staatsgrenze hat es ja kaum Frequenz geben. War natürlich ein unheimlicher Segen für die Natur, weil die hat sich da völlig unberührt entwickeln können. Auf der anderen Seite kennt die Natur keine Grenzen. Ne? Das ist Theiatal, das herüben mit drüben Theiatal und somit ein Naturjuwel. Der Green Canyon, ob er links oder rechts ist, ist dann egal. Menschen, also Grenzen sind ja Menschengebilde und somit sind wir sehr froh, dass das heutzutage kein Thema mehr ist. Mhm. Ganz im Gegenteil, mit den tschechischen Kollegen und Kolleginnen haben wir natürlich sehr gutes Einvernehmen und machen auch sehr viele Aktionen miteinander bis hin zu gemeinsamen Forschungen.
Cool. Was macht ihr so gemeinsam? Also es gibt ja so Aussichtsplattformen und Führungen und so weiter. Wie funktioniert das alles?
Also jetzt abgesehen von Weihnachtsfeiern, die wir gemeinsam
haben. Immer abwechselnd, aber bei euch haben wir da.
Ja, das geht immer hin und her ein bisschen. Und da merkt man oft ein bisschen kulturelle Unterschiede, aber das ist echt nett. Ja?
Auf jeder Seite des Canyons.
Ja, du hast zuerst angesprochen, diese Hängebrücke, das war ein Projekt, dass man die wirklich gemeinsam geplant hat und dann ist zwar von den Tschechen durchgeführt worden, aber die Genehmigung ist alles dann gemeinsam gelaufen, ne? Und geht hin bis zu diesen besprochenen Wacheaufgaben. Also die machen wir dann auch in gemeinsamen Patrouillen, dass wir immer, wenn wir drüben sind, halt die deutschsprachigen Touristen mehr im Fokus haben und die tschechischen Kollegen, die bei uns mitgehen, können da halt in der Muttersprache dann oft mehr ausrichten als wir, die ja dann ein bisschen Rade brechen und Tschechisch versuchen zu sprechen.
Jetzt ist draußen schon Herbst, man sieht schon langsam, die Blätter beginnen sich zu verfärben. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Was hat der Nationalpark und der Wald in den verschiedenen Jahreszeiten an sich?
Es klingt jetzt fast ein bisschen kitschig, wenn ich sage, wir sind alle vier Jahreszeiten recht. Ja? Nein, es ist aber tatsächlich so, dass jede Saison ihr eigenes hat. Ne? Ich meine, der Herbst ist natürlich, wenn es wirklich passt und die Sonneneinstrahlung entsprechend ist und der Wald sich bunt färbt, dann ist gerade im Teiertal da ja fantastisch, weil wir haben ja über 80% Laubwald und somit haben wir da wirklich alle Farbschattierungen drinnen, die ganz gewaltig sind und dann auch oft sehr, sehr gute Sicht, weil wenn die Luft sauber ist. Ja, aber es ist auch der Winter dann total nett, wenn es wieder ruhig wird, wenn es still wird im Teiertal und da dann die Wege zu gehen, ist wieder eine ganz andere Qualität, wenn der Seeadler mal drüber zirkt und man sieht dann auch viel mehr, weil ja die Blätter alle weg sind, also das liebe ich auch ganz besonders. Und früher ist sowieso, wenn man rausschaut und wir haben dermaßen viele Blühpflanzen und so Frühblüher, also da ist total bunt, was man sonst gar nicht glaubt hätte in einem Laubwald, aber da ist eine Farbenpracht. Ne? Und der Sommer ist gerade im Teiertal eine besonders nette Geschichte, weil ja die Teier eigentlich ein künstlicher Fluss ist im Nationalparkgebiet, der wird ja im Fraunhof oben aufgestaut und die lassen das kalte Tiefenwasser ab und somit ist immer die Luft um ein paar Grad kühler als heraus ist. Also wenn man da reingeht und noch ein Deck runter oder so, dann hat man oft so ein leichtes Gefühl, dass es kühler ist. Also
Klimaanlage.
Wirklich, ja, Klimaanlage natürlich, also perfekte Jahreszeit haben.
Also zu jeder Jahreszeit ein Genuss sozusagen.
Absolut, Wahnsinn. Ja, kann ich nur empfehlen.
Und du bist ja immer in der frischen Luft, das heißt, du wirst wahrscheinlich auch nie krank sein, oder? Wie ist das bei dir?
Nur auf Holz klopfen, Gott sei Dank halten sich die Krankheiten in Grenzen. Ja, Verkühlung ist schon einmal drinnen, wenn man vielleicht irgendwo ein bisschen zu heftig unterwegs war, aber sonst geht es mir eigentlich gut und auch den Kolleginnen und Kollegen, da haben wir selten irgendwelche Krankheitsausfälle. Ja,
cool. Gerhard, jetzt beobachtest du natürlich den Wald und die Natur sehr intensiv, auch schon über Jahre. Was würdest du sagen, hat sich eine Veränderung eingestellt, auch Thema Klimawandel? Merkt man das bei uns im Wald schon? Kommt es da schon an, bei den Tieren, bei der Flora, bei der Fauna?
Ja, da sind wir in einem Themengebiet, das wirklich immer drängender wird. Ne? Also man merkt es ganz deutlich, gerade im Teiertal haben wir in den letzten Jahren ja eine sehr sichtbare Folge gehabt, jetzt auch außerhalb oder speziell außerhalb vom Nationalparkgebiet, wo die Fichten eigentlich verschwunden sind. Also die Fichten ist ja bei uns da in der Umgebung, in der Höhenlage eigentlich ein reiner Nutzbaum gewesen. Also der ist ja angepflanzt worden für die Waldnutzung und hat da ursächlich gar nicht hergekehrt. Und der hat halt, wenn es trocken wird oder trockener wird, dann bald einmal ein Stressproblem und dann ist er halt anfälliger für seine Parasiten, die er halt hat. Brackenkäfer-Thema war in aller Munde oder ist es nach wie vor. Und das war wirklich ein ganz sichtbares und erschreckendes Beispiel, wenn da hunderte Hektar Fichten auf einmal weg waren. Und das ist das eine und auf der anderen Seite hat man es natürlich auch bei uns da jetzt, wo wir ja kaum Fichtenbestände haben oder gleich zu Beginn wie wir Nationalpark geworden sind, die paar Fichtenmonokulturen, die noch da waren, hat man damals entnommen und renaturiert das Gebiet, also in den ursprünglichen Zustand wieder aufkommen lassen. Und, aber man merkt da trotzdem, dass diese Trockenheit ganz eklatant wird und ja, sehr oft und sehr früh schon die Laubbäume auch dann in so einer Notreife die Blätter fallen lassen und das kommt immer mehr. Ne? Mhm.
Und zu welchen Bäumen führt das dann eher? Also welche Bäume überleben auch diese Trockenheit mehr? In welche Richtung geht es dann?
Naja, wir haben ja Thema Artenvielfalt, gerade im östlichen Deyertalgebiet, im östlichen Nationalparkgebiet, sehr, oder ganz extrem trockene Standorte. Und die sind natürlich auch bewaldet noch. Und da gibt es Eichenarten, die mit der Trockenheit sehr gut zurechtkommen. Und das schauen sich auch inzwischen Wissenschaftler an, nicht? Dass sie da vor 2 Jahren ein Projekt gegeben, dass man eben so ganz extrem situierte Bäume, die ein paar Früchte entnommen hat, und die dann halt gentechnisch analysiert hat und geschaut hat, was haben die, was andere nicht haben. Und wie kann man da eine Auslese treffen, dass Bäume auch mit so extremen Situationen gut zurechtkommen können. Mhm. Und ja, Eichen sind so ein Thema, die uns da sehr interessieren in der Richtung.
Also wieder die Natur richtig ist und wir lernen dann quasi von der Natur.
Ja. Genau. Das ist ja eine der Aufgaben eines Nationalparks, nämlich auch Forschung zu ermöglichen. Und ja, um dem quasi an die Ressourcen, die da sind, die in der Natur da sind, die wir als Menschen vielleicht noch gar nicht kennen, dass wir die dann auch halt bewahren und dann später mal draufkommen, hey, das können wir ganz gut brauchen. Und das ist ein ganz, eigentlich immer ein wichtigerer Schwerpunkt, dass man eben jetzt nicht was schon verschwendet, was wir gar nicht wissen, was wir da haben. Mhm.
Brauchen wir mehr Nationalparks in Österreich? Also wäre es nur gut, wenn wir jetzt einfach hergehen und sagen, wir widmen nur ein paar Waldflächen um zum Nationalpark?
Also wenn es Waldbesitzer gibt, die sagen, sie sind dem Wald überdrüssig und sie wollen uns einen geben, dann gerne sofort. Ja. wir scheuen uns nicht, den Nationalpark zu vergrößern. Ganz im Gegenteil, es wäre natürlich ein großer Wunsch, denn wir sehen es ja deutlich. Also je mehr Ressourcen wir in die Richtung haben oder bewahren können, desto mehr haben wir als Menschen davon. Ja. Die Natur regelt sich ja die Sache selber. Ja. Die Natur braucht den Menschen nicht, aber wir brauchen die Natur. Mhm. Und wir brauchen eine intakte Natur, nicht die künstliche, die wir halt nur wirtschaftlich betrachten. Nicht? Und somit wäre es natürlich nett, wenn es mehr Nationalparke gäbe. Nur ist halt scheinbar im Moment die Zeit nicht dafür. Nicht? Mhm. Ich habe nur ein Beispiel, man braucht nur auf Google Earth ein bisschen zoomen, so einmal draufgreifen und die Nationalparkgebiete sind verschwunden, man sieht es nicht mehr. Nicht? Mhm. Also es sind knapp 3% der österreichischen Fläche sind Nationalparke, wobei mehr als die Hälfte die Hohen Tauernschweine nehmen. Also, es gibt so viele Gebiete, die interessant wären und auch den Status würdig wären. Also, das wäre schon eine tolle Geschichte, wenn es denn da dahingehend wieder Initiativen gäbe.
Mhm. Das ist eine persönliche Frage. Wie gehst du eigentlich persönlich durch einen Wald? Oder wenn du jetzt deine Gäste in den Wald, wo schaust du hin? Mit welchen Sinnen genießt du den Wald?
Naja, das hat sich ein bisschen verändert, denn es ist eher so, was man kennt, das liebt man und sobald die Dinge einen Namen haben, dann kriegt man ganz eine andere Beziehung dazu. Es ist so, wie wenn man mit Menschen unterwegs ist. Nicht? Wenn ich wildfremde Menschen sehe, habe ich nicht so den Kontakt, wie wenn ich jemanden kenne, mit Vornamen anrede. Und so kommt es mir immer vor, wenn ich jetzt da in der Früh rausgehe und wieder ein Eck sehe, wo vorher nichts da war und jetzt ist was da oder jetzt sitzt wieder wer wo und dann, klar. Und somit ist das ein ziemliches Erlebnis immer wieder. Ne? Aber auf der anderen Seite ist für mich der Wald auch ein Erholungsgebiet. Und ein Erholungsgebiet dahingehend, dass man langsamer werden kann. Und das ist auch ein Wunsch, den ich als Ranger meinen Besuchern oder unseren Besuchern immer wieder ans Herz lege. Lasst euch Zeit, werdet langsamer. Ja? Weil nur dann könnt ihr die Natur wirklich auch erfahren und dann wirkt es auch. Ne? Mhm. Weil ein Baum hat einen ganz anderen Lebenszyklus, der über ein paar hundert Jahre da steht auf einem Fleck, als wir Menschen, die wir da ein paar Jahre da sind und dann wieder fort sind. Ne? Und somit an diese Langsamkeit der Natur sich anzupassen, das bringt es dann.
Mhm. Was ist dein Lieblingstier, wenn du durch den Wald gehst? Wenn du das siehst, da, was dich besonders gefreust?
Boah, da müsst ihr jetzt kurz nachdenken. Besonders gefreut hat mich gerade am letzten Wochenende, ist schon ein bisschen länger her, da habe ich einen Schwarzspecht mal gehört gehabt, und der ist auch ganz ein interessanter, großer Vogel. Und
sehr selten auch, oder?
Bitte?
Sehr selten auch.
Naja, bei uns nicht. Der ist eigentlich, aber ich habe einen speziellen, der in einem Gebiet ist, wo ich ihn immer wieder beobachte. Ne?
Cool.
Das schließt dann das an, was ich vorher gesagt habe. Ne?
Wer heißt er?
den mag ich sehr gern, sagen wir mal so.
Okay.
Das andere sind immer wieder Begegnungen mit Fischottern. Also Fischottern zu erleben, ist für mich so eine ganz tolle Geschichte, weil sie nicht nur gestresst unterwegs sind und auf Nahrungssuche sind oder auf Paarungssuche sind, sondern die spülen einfach. Gerade jetzt im Herbst, wenn die Leute öfters die Äpfel ins Wasser schmeißen, dann schwimmen wir auf der Teier ein paar Äpfel um, und dann kommt das ein Fisch und dann spielt sie eine halbe Stunde mit seinem Apfel. Aber das ist ja etwas, was einem ja fast wieder menschlich macht. Aber es ist sehr nett zum Zuschauen.
Cool,
voll schön. Und Lieblingspflanze?
Lieblingspflanze? Boah, da tue ich mir jetzt ein bisschen schwer. Nicht, weil ich die Pflanzen nicht mag, aber weil es einfach so viel gibt.
Nein, wir begnügen uns da mit dem Vogel.
Es gibt eine ganz seltene Pflanze bei uns im Nationalpark, wo ich jetzt nicht sage, wo ich die finde. Aber das ist der Tippdamm. Ja? Und der blüht wunderschön und steht im Verdacht, dass er sich selber entzünden kann, weil so viel ätherische Öle ausströmt. Okay. Ist nicht wirklich bewiesen, aber man sagt es, dass es so wäre. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Aber der schaut ganz total toll aus.
Tippdamm.
Ja?
Ist es ein Baum oder?
Nein, also so eine Pflanze, also einen halben Meter hohe Blütenstade.
Sehr cool.
Lieber Gerhard, am Ende von unserem Podcast fragen wir immer noch, was macht, und da bin ich natürlich gespannt auf die Antwort, was macht für dich das Waldviertel aus?
Waldviertel ist für mich eine ganz spezielle Beziehung, weil ich ja da geboren bin und somit meine ganze Jugend immer irgendwie ausgerichtet gehabt hat, was ist um die nächste Ecken. Weil ich immer in meiner unmittelbaren Wohngegend unterwegs war und hinter der nächsten Biegung war wieder was Neues, wenn ich losgestartet bin. Und das war es irgendwie so immer, dieses bisschen Geheimnisvolle. Also, dass nicht alles so klar ist. Ich kenne die Marchfeld nicht, leben jetzt nichts gegen das Marchfeld, und ist ja sicher eine tolle Gegend, aber wenn ich auf die Stellatter steige und bis nach Budapest ziehe, ist das nicht ganz meins. Und somit gefällt mir das, dass man immer ein bisschen hinter die nächste Biegung schauen muss, was da ist, und dann entdeckt man immer Wunderbares. Ja. Und kleinräumig alles. Es ist alles ein bisschen feiner.
Sehr schön, also Abenteuer pur im Waldviertel. Ja. Und was würdest du sagen, macht ein Waldviertler aus? Was ist ein Waldviertler typischer? Was hat der?
Das hat zu dritt immer auftritt, ne?
Ja, das können wir so stehen lassen. Gerhard, wir freuen uns, wenn wir jetzt deinen Wald noch langsam ein bisschen genießen dürfen, ein paar Meter, und laden alle Hörerinnen und Hörer ein, kommt gerne vorbei in den Nationalpark. Ja. Macht eine Führung mit Gerhard und seinen Kolleginnen und Kollegen?
Ja, gerne. Wir haben über das ganze Jahr verteilt ein fixes Veranstaltungsprogramm. Gibt es ja jedes Jahr neue, sehr interessante Führungen mit Kollegen zu speziellen Themen halt, gell? Oder einfach, man ruft an und macht sich mit unserem Büro einen Termin aus und rentet einen Ranger, also Rent the Ranger. Volksprogramm kann man allein machen oder mit einer Gruppe oder wie auch immer, und geht 2, 3, 4, 5 Stunden irgendwo im Wald, kann man sich dann ganz frei ausmachen. Ne?
Voll schön.
Wir verlinken euch das natürlich in den Shownotes, da könnt ihr nachschauen und könnt dann gleich euren Termin buchen. Viel Spaß, und wir sagen danke, Gerhard, für den spannenden Einblick in deinen Wald bei Ein Waldviertler,
drei Leid.
Ich danke euch schön.
Ein Waldviertler, drei Leid. Der Waldviertel-Podcast.
Diese Folge wurde euch präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Land und Europäischer Union LEADER.